Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Heute wieder mit mir, Gonz und Carsten.
Hallo.
Hallo, genau. Heute geht's um das Yes-Album 90-125. Das hat, denke ich, am Ende des Tages eher nebensächlich mit Gitarren zu tun. Aber ja, wir erzählen ja auch so ein bisschen eine Geschichte von uns quasi mit dem Podcast. Und deswegen kam ich da drauf, das Album zu besprechen, weil das witzigerweise hat sich so mit der Zeit rausgestellt, ein Album ist, mit dem wir unabhängig voneinander oder was wir unabhängig voneinander ziemlich gut finden, was wir irgendwann mal rausgefunden haben. So, ich nehme an, bei irgendwelchen Konzertreisen, oder? Wie war das?
Ja, vermutlich. Also ich habe ja einen ganz anderen Zugang zu Yes als du. Ich kannte tatsächlich eigentlich überhaupt nur dieses Album und ursprünglich über diesen Hit und hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass Yes eigentlich damals so in dem gleichen Kontext, also in den 70er Jahren mit Genesis zum Beispiel genannt wurden. Das war mir völlig neu.
Ja, muss ich jetzt gestehen, das war so war mein Einstieg ursprünglich auch mal bei Yes. Das war also in dem Sinn ganz ähnlich. Aber fangen wir doch mal vorne an. Würde ich sagen, erzähle ich doch mal ein bisschen was über Yes. Ja?
Yes.
Yes. Also Yes wurde Ende der 60er Jahre gegründet. Ist eine englische Band. Und Yes ist dafür bekannt, dass es da öfter mal Wechsel in der Besetzung gibt. Ja. Und also ein paar Ursprungsmitglieder sind natürlich John Anderson am Gesang und Chris Squire am Bass. Und auch sehr bekannt ist natürlich Bill Bruford am Schlagzeug. Und der Hauptbesetzung, die etwas später sich so gefunden hat, gehörte dann auch Steve Howe an der Gitarre. Der war also tatsächlich übrigens nicht verwandt mit dir, Carsten Howe. Schade eigentlich. Steve Howe an der Gitarre. Alan White ist seit 1972 auch am Schlagzeug. Durchgehend sogar. Ja, also das ist die Besetzung. Und Yes sind eigentlich dafür bekannt, Progressive Rock zu machen. Ja, das sind sogar, gehören sie so eigentlich immer zu den Begründern oder den großen drei des Progressive Rock. Und da ist halt auch Genesis eigentlich mit dabei, die du ja eben schon genannt hast. Und auch, da gibt es dann immer verschiedene Meinungen. Ich würde jetzt mal sagen, noch King Crimson. Ja, die haben also sehr viel Einfluss gehabt. Ende der 60er, beziehungsweise in den 70er Jahren dann auf den Progressive Rock.
Was ist mit Pink Floyd?
Pink Floyd ist, wird auch manchmal genannt, aber Pink Floyd ist eigentlich nicht wirklich eine Progressive Rock Band. Ja, die sind dafür so ein bisschen, die machen zwar gern so längere, auch mal längere Stücke oder sowas, aber das ist eigentlich, ja, dieses psychedelic, bluesige, ist eigentlich nicht wirklich Prog, also nicht dieser Progressive Rock, ja. Ich meine, progressiv ist das ja eh alles nicht mehr so wirklich. Also es wird natürlich gern so im gleichen Rahmen genannt, ja. Aber die einen sagen so, die anderen sagen so, ne?
Okay, was ist mit dem Begriff Art Rock, der ja auch gern irgendwie da in dem Zusammenhang mit Genesis genannt wird, vielleicht auch mit Yes? Wo ist der Unterschied? Was ist das?
Das ist gut. Also Art Rock, denke ich, bezieht sich auch viel bei Genesis vor allen Dingen auch drauf. Der Peter Gabriel hat ja früher auch sehr viele, hat sich sehr viel verkleidet, ja, wodurch dann auch so ein bisschen die Bekanntheit zustande kam. Deswegen hat man das auch gern so ein bisschen Art Rock genannt. Ich weiß nicht, Art Rock und Yes wüsste ich jetzt gar nicht so unbedingt. Aber die Musik ist dann natürlich auch wieder, weil das sehr detailverliebt ist und ausschweifend so ein bisschen. Ne? Das, denke ich, spielt da auch mit rein. Ja.
Okay.
Ja. Ja, und also Yes haben dann in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, ja, ein paar klassische Alben gemacht, ja. Wirklich tolle Geschichten, die ich dann auch nachträglich kennengelernt habe, ja leider erst. Und bis Ende der 70er Jahre. Und ja, wie gesagt, auch immer diese Besetzungswechsel hatten, zum Beispiel am Keyboard. Ja, dann den Rick Wakeman, auch ganz bekannt, der dann immer mal dabei war, mal nicht dabei war, dann da wieder dabei war. Das hat sich wirklich auch dann noch in die 90er Jahre gezogen und sogar in die 2000er. Und ja, bis ins Jahr 79. Da ist dann John Anderson sogar ausgestiegen und auch wieder Rick Wakeman. Und da sind dann Trevor Horn in die Band gekommen und Geoff Downes von den, wie hießen die, Buggles?
Ja, genau.
Dieses Buggles, ne? Die dieses Video Kill Radio Star gemacht haben. Mhm. Die sind dann in die Band gekommen und dann hat man Drama, hieß das Album, glaube ich, gemacht. Ich bin da jetzt gerade nicht so richtig vorbereitet, muss ich gestehen. auf jeden Fall ja, war das schon so ein Einschnitt in die Geschichte von Yes. Man hat sich danach aber auch wieder aufgelöst, weil das hat halt auch live nicht so wirklich funktioniert. Und dann waren wir also in den 80er Jahren und dann kam Trevor Rabin, ja, auf den Markt, kann man fast sagen. Der also war bekannt in Südamerika und wollte nach England kommen und hatte da verschiedene Angebote oder auch verschiedene Plattenfirmen, die gerne mit ihm arbeiten wollten. Und dann kam er unter anderem mal mit Chris Squire und Alan White, die halt noch zusammen irgendwie Musik machten, ins Gespräch. Und das sah wohl ganz gut aus. Und da hat man sich überlegt, wir machen noch ein bisschen mehr draus. Witzigerweise, wissen viele vielleicht auch nicht, haben zu der Zeit oder kurz davor auch Alan White und Chris Squire zusammen mit Robert Plant und Jimmy Page zusammen mal ein Projekt gehabt. XYZ, ja. XX, Yes und X Zeppelin.
Ah, okay.
Aber da wurde nie was veröffentlicht, oder jetzt sind so nach einer Zeit sind da hier und da mal ein paar Sachen rausgekommen, aber zu der Zeit damals wurde da nichts veröffentlicht.
Okay, war das damals auch schon die Zeit, wo der John Anderson mit dem John Vangelis zusammengearbeitet hat dann in dieser Pause, oder war das parallel zu Yes?
Du fragst Sachen. Das ist, ich glaube, die haben in den 70er Jahren auch schon was zusammen gemacht. Ja. Ich will hier gerade mal, das war in den 70er Jahren, genau. Also, der John Anderson hat auch immer gern mal mit anderen, oder auch Solo. Der hatte, glaube ich, dann danach auch ein Solo-Projekt, oder in der Zeit dann auch ein Solo-Projekt. Da habe ich nämlich letztens ein Video gesehen, genau, jetzt, wo du das sagst. War dann auch auf Tour, ja, und hat dann so auch ein paar Yes-Stücke natürlich gespielt. Ich glaube auch teilweise auch einfach nur alleine, auch mit der Akustikgitarre, ja. Das wäre wohl auch mal ganz interessant gewesen, ja. Ja, okay. Aber in dem Umfeld gab es halt einige Sachen. Ich meine, der Steve Howe zum Beispiel war dann auf einmal erfolgreich mit Asia, ja.
Oh, okay, mit John Witten.
Genau, und auch von Carl Palmer, von Emerson, Lake and Palmer, ja. Was ja dann auch wieder dieses Prog-Umfeld war, Prog-Rock-Umfeld. Also, ja, da lief einiges. Und in den 80er Jahren war das ja auch so, dass man dann immer mehr so in die Hit-Richtung ging, ja. Das war ja mit Asia auch nicht anders. Und ja, Yes hat sich ja dann schließlich auch dahin entwickelt. Und deswegen ist das Album, worüber wir heute sprechen wollen, das 90-125, auch so ein bisschen umstritten, sage ich mal, weil die Yes-Fans, die alten Yes-Fans, fanden das natürlich nicht so gut, weil das war jetzt natürlich ein ganz anderer Sound, ja, ein moderner Sound. Das klang nicht mehr nach Yes. Und das hat denen oft oder zum großen Teil natürlich nicht gefallen. Ne? Auf der anderen Seite hat man natürlich viele neue Fans dazu gewonnen und auch auf die Musik aufmerksam gemacht. Und hat natürlich auch eine erfolgreiche Zeit gehabt. Ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie ein Video hier, so eine DVD zu der Tour. Oder ich glaube, es war sogar die Tour danach. Das war, dann, war ja auch in einer richtig großen Hallen, haben die gespielt. Wobei man jetzt sagen muss, dass die vorher auch nicht unerfolgreich waren, ja. Gerade dieser Progressive Rock Riot in den Anfang, Mitte 70er Jahre, die Bands hat man gekannt und da die waren auch ganz gut besucht, die Konzerte, ja.
Na gut, aber jetzt natürlich mit der Platte, mit den ganzen kommerziellen Hits drauf, haben die natürlich ganz andere Sphären erreichen können. Ganz Wenn ich mich jetzt recht erinnere, sollte dieses Projekt eigentlich gar nicht als Yes rauskommen.
Richtig, also die Sache war die, das Projekt hieß, oder sollte es Cinema heißen, und ursprünglich war da John Anderson auch gar nicht involviert. Das heißt, eigentlich war das Trevor Rabin an der Gitarre und auch Keyboards, und der hat halt auch viel von den Liedern geschrieben. Chris Squire am Bass und wer ist der gute Mann? Der
Alan White.
Der Alan White am Schlagzeug. Und wie das dann halt immer so ist, kam dann irgendjemand von der Plattenfirma und hat gesagt, hier, spiel das doch mal dem John Anderson vor. Ja. Und im Endeffekt hat man dann auch noch den Tony Kay dazu genommen, weil man dann natürlich auch noch den Namen Yes benutzen wollte. Also es kam auch mehr von der Plattenfirma. Gerade Trevor Rabin fand das eigentlich gar nicht so eine tolle Idee, jetzt das Ganze als Yes laufen zu lassen, weil er sich schon gedacht hat, das kommt bei den Fans nicht so an, das ist eigentlich gar keine Yes-Musik, das ist eigentlich mein Ding. Ja, aber der Name hat dann im Endeffekt hätte mehr gezogen, deswegen hat man sich wohl dafür entschieden, das dann so zu machen.
Ja gut, John, genauso war es ja letztlich dann vor ein paar Jahren, als sie auf Tournee waren auch, aber da kommen wir später noch dazu.
Da kommen wir gleich noch dazu, genau. Und John Anderson hat jetzt auch, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Alben, glaube ich, eher, also relativ wenig zu 90-125 beigetragen. Bevor ich es vergesse, fällt mir nämlich gerade wieder ein, der Albumname 90-125, das ist einfach die Katalognummer von der CD oder von dem Album damals.
Ah, okay, ich wollte schon fragen.
Genau. Ich habe es jetzt leider vergessen. Da gab es noch ein anderes Album da. Also es hatte kurz vorher jemand was Ähnliches gemacht. Und Chris Squire wollte das deswegen eigentlich nicht so nennen. Aber hat sich dann doch durchgesetzt, dass man es 90-125 nennt. Nicht zu verwechseln mit 90-210, ne?
Ja, das war ja Beverly Hills. Der Trevor Horn hat natürlich auch einige Songwriter-Credits, wenn ich jetzt hier das Booklet mal durchgucke.
Also das war halt eh so die Sache. Also Trevor Horn hat ja vorher schon bei der vorherigen CD gesungen und war jetzt Produzent. Und also das Album wurde eigentlich aufgenommen, kann man so sagen, oder denke ich, so habe ich es verstanden, wollen wir es mal so sagen, Trevor Rabin, Chris Squire, Alan White und Trevor Horn hat dann da halt auch viel mitgemischt und ich denke auch viel arrangiert. Und wenn man mal reinhört, man hat ja auch da diese Special Effects viele drin. Ne? Ich denke mal, das kommt auch viel von Trevor Horn. Der war ja damals dann auch, ich weiß nicht, ob es jetzt, es war wahrscheinlich schon vorher, fing das an, dann auch so ein bisschen Mixing-Produzenten-Legende ist er ja da geworden in der Zeit, ne? In den 80er Jahren. Vielleicht ja schon Ende 70er. Und das war halt so die Zeit für diese Sounds. Und deswegen, also man sagt halt so, oder man liest es so, dass zum Beispiel der Tony Kay nicht wirklich viel Keyboards gespielt hat auf dem Album, ja. Das ist halt mehr oder weniger Trevor Rabin und auch Trevor Horn.
Okay, das heißt, er steht aber da drauf, weil er ist ja, gehört ja zu Yes, so wie, ich glaube, bei Queen, selbst bei den Alben, die nach Freddie Mercurys Tod rauskamen, stand auch Queen sind. Unter anderem Freddie Mercury stand dann auch immer noch dabei. Ja.
Also die das war halt damals so, dass man gesagt hat, je mehr Yes-Mitglieder dabei sind, umso weniger Probleme gibt es quasi, diesen Namen zu benutzen. Ja? Weil da gab es natürlich schon von anderen Yes-Mitgliedern irgendwie Einwürfe hier, das könnt ihr so nicht machen, das ist kein Yes und so. Und dann hat man halt so viele Yes-Mitglieder noch irgendwie mit ins Boot geholt.
Ja, ja, so ist das in der Demokratie. So ist das. Haben sie mehr Yes-Wahlmänner gebraucht.
Ja, aktuelles Thema, das stimmt.
Ja gut, ich sag mal, an Bandmitgliedern und ehemaligen Bandmitgliedern gab es ja bei Yes keinen Mangel. Das führte ja später dazu, dass es auch mehrere Yes parallel gab, aber ich glaube, da kannst du auch später noch mehr zu erzählen.
Ja, das, ja, gut, können wir ja gleich noch ein bisschen drauf kommen. Also es gab ja dann noch das Nachfolgealbum, was ich persönlich jetzt auch nicht so toll finde, dieses Big Generator. Und danach gab es tatsächlich das Union-Album. Und zwar hatte sich dann zwischendurch auch John Anderson dann ausgestiegen nach dem Big Generator wieder aus Yes. Und hat dann mit Bill Bruford und wie heißt er, Rick Wakeman und Steve Howe ein eigenes, ja, Yes, ABWH, glaube ich, hießen die, ne? Haben halt Yes-Songs gespielt, ja. Und dann kam natürlich auch wieder irgendjemand auf die Idee, ja, vereinigt doch die beiden Yes-Bands und so, ne? Und dann sind die dann nachher, glaube ich, auch zu 8 auf die Bühne gegangen und haben dann, war halt so alles doppelt besetzt, zweimal Schlagzeug, zweimal Gitarre, zweimal Keyboards, ja, einmal Gesang und einmal Bass. Und
9-mal Backing Vocals.
Ja, und halt wohl auch viel Ärger zwischendurch. Also die Bandmitglieder haben sich nicht unbedingt alle gut miteinander vertragen. Und ich weiß nicht, ich habe da auch eine DVD von, ganz ehrlich, die ist auch nicht besonders toll. Einmal reingeguckt und war dann froh, wie sie zu Ende war irgendwie. Ja. Muss man nicht gehört haben.
Kleiner Abstecher, was mir gerade da einfällt. Halloween, die Speed Metal Band, die Deutsche, haben sowas Ähnliches gemacht. Die firmieren inzwischen auch irgendwie als Pumpkins United mit quasi allen noch lebenden Bandmitgliedern, die es jemals gab. Ja. Und das scheint aber gut zu funktionieren. Das Konzert war großartig. Aber gut, zurück zu Yes.
Ja, und also das mit dem Union hat halt auch nicht funktioniert. Das hat sich dann auch danach wieder zerschlagen. Dann hat man nochmal ein Yes-Album in dieser 90-125-Besetzung gemacht. Talk heißt es. Das ich persönlich eigentlich ganz cool finde. Ja, und dann hat sich das aber aufgelöst und hat sich wieder, und es gab danach wieder so eine klassische Besetzung Mitte der 90er Jahre mit John Anderson, Chris Squire, Alan White, Rick Wakeman und wen haben wir noch? Haben wir noch einen vergessen? Und Steve Howe natürlich. Ne? Unser Gitarristen dürfen wir als Gitarrenkram-Podcast gar nicht vergessen.
Absolut.
Ja. Also das war halt auch ein ganz großer, dieser große Unterschied quasi zwischen Steve Howe und Trevor Rabin, ja, allein an der Gitarre. Steve Howe, der ja, ein bisschen jazzig, ein bisschen weiß ich nicht, Folk-Western-Style hat er drin gehabt, ja, und Trevor Rabin, der eigentlich so, ja, ich würde mal sagen, für die damalige Zeit eher so eine klassische Rockgitarre gespielt hat. Ne? Das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Das war also wirklich für viele Fans, auch heute noch. Ne? Es gibt auch ganz viele Fans, die das ganz furchtbar finden. Übrigens, Yes West nannte man die Besetzung, weil die wohl damals dann alle in Amerika waren und wo wohnten. Und dann gibt's halt West East, das ist dann die englische Fraktion.
Okay, macht Sinn.
Genau. Ja, wollen wir mal ein bisschen über die Songs sprechen, die da auf dem Album drauf sind?
Ja, sehr gerne. Ich kann vielleicht mal direkt den Anfang machen mit dem ersten Song.
Ja.
Owner of a Lonely Heart. weil ich habe es, glaube ich, in einem der letzten Folgen auch schon erwähnt. Ich habe da dieses Gitarrenlehrbuch gehabt, Schule der Rockgitarre. Und da war tatsächlich für ein Beispiel, wie Quintgriffe bzw. Power Chords verwendet werden, war dann das Riff von Owner of a Lonely Heart drin. Und ich glaube, ich habe auf dieser Kassette, die dabei war, dieses Lied zum ersten Mal gehört. Also nur die Gitarrenspur mit bisschen Background unterlegt.
Ja.
Und wie bei so vielen Sachen, die in diesem Gitarrenbuch waren, habe ich mir dann die Musik dazu gesucht und dann mal angehört, was das überhaupt so genau ist. Und das hat mir super gefallen. Und das war natürlich ein riesen Radiohit auch.
Ja.
Wahrscheinlich nicht mal zu der Zeit, wo ich, wann das Album kam raus, 1983. Ich habe sicherlich viel später erst Gitarrenunterricht gehabt. Aber irgendwo bei uns zu Hause, wahrscheinlich weil es da diesen Hit gab, gab es auf Musikkassette, also auf einem gekauften Teil, wo ein Tonband drin läuft. Für alle, die nicht wissen, was eine Kassette ist, googelt das mal. Die hatte meine Schwester und die habe ich dann rauf und runter gehört. Ja, das war dann praktisch meine Begegnung mit Yes und ich habe auch sonst links und rechts vom Tellerrand gar nicht geschaut. Ich wusste gar nicht, dass danach Platten kamen, davor schon gar nicht. Und wer da was wie gespielt hat und die Hintergründe, das kannte ich alles nicht. Hat das einfach gut gefallen, nur.
Ja, also bei mir war das natürlich am Anfang auch ähnlich. Man muss sich ja vorstellen, wir waren ja dann da Anfang oder Mitte der 80er Jahre, als das Album rauskam, 83, da war ich ja noch keine 10 Jahre alt, ja. Also ich habe das bestimmt auch erst später gehört, also das Lied, also das Owner of a Lonely Heart, aber das kannte man damals. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, wann ich das erste Mal gehört habe oder so, aber das kannte man einfach. Man hat auch, also ich zumindest habe auch damals viel Radio gehört. Internationale Hitparade, ja, oder Hitparade International hieß es, glaube ich, hier, HR3. Und dann gab es dann, glaube ich, auch immer mal so zum Jahreswechsel den Hit-Container und da kam das ganz bestimmt mal. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das da mal gehört habe. Da kam halt irgendwie Wunschmusik oder die besten Lieder der letzten 200 Jahre, ja, irgendwie so am Stück.
Stimmt, und es wurde in der Zeitung abgedruckt, wann welches Lied kommen wird.
Genau das wollte ich auch gerade sagen. Das ist unglaublich. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und die Leute haben das dann gehört. Die haben dann wirklich da vorm Radio gehangen, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und ja, und dann hat man unter anderem Owner of a Lonely Heart gehört und sich vielleicht dann auch da aufgenommen, auf
Ja,
Kassette
also
vom Radio.
ich weiß, die Zeitung, die lag dann bei uns und zwar mit Textmarker, hatte meine Schwester sich Stellen angemarkert, wo sie unbedingt was aufnehmen wollte.
Ja.
Und dann wurde dann ganz gezielt auch dann da hingeschaltet.
Ja. Also bei mir ist es so, um nochmal auf das Album zurückzukommen, ich habe dann irgendwann in den 90er Jahren, ich muss jetzt überlegen, wahrscheinlich Anfang Mitte der 90er Jahre, habe ich mir das Album gekauft. Ich sehe hier sogar noch den Aufkleber, dieses gelbe, so ein gelber Hintergrund, runder Aufkleber mit einem Ausrufezeichen im Weißen drauf. Das war dann hier so eine Nice-Price-Geschichte, ja. Die kostete dann wahrscheinlich irgendwie 12,99 Mark oder so, ja, Mark.
Ja.
Und dann habe ich mir die damals da gekauft im Karstadt, das weiß ich auch noch ganz genau, und fand die toll. Und ich war ja damals dann auch schon Genesis-Fan, hat mir ja gerade den Zusammenhang auch schon erklärt und hatte auch einige Genesis-Bücher gelesen, also Biografien und sowas. Und da ist der Name Yes auch immer gefallen. Und dann bin ich damals hin, ich hatte wahrscheinlich gerade ein bisschen Geld. Und hab mir da, weil da in dem Nice Price gab es dann halt ja, fast alle Yes-Alben, ja, oder viele. Und dann habe ich mir die alle gekauft irgendwie. Für ein Apple und ein Ei. Die waren es wahrscheinlich sogar noch unter 10 Mark, denke ich mir gerade.
Kann sein, dass die 9,99 sogar waren, ja.
Und dann habe ich mir diese ganzen Yes-Alben gekauft und ja, so bin ich dann zum Yes-Fan geworden. Und habe dann natürlich auch das 90-125 immer wieder mal komplett gehört. Und gut, wie gesagt, wir sind jetzt halt damit aufgewachsen, sage ich mal. Und nicht schon früher mit den alten Alben. Aber das ist ein tolles Album, das muss man einfach mal so sagen, ja. Deswegen
Ja,
sprechen wir es ja auch hier, ne?
genau. Also es ist halt sehr abwechslungsreich. was mir halt immer gut gefällt, mehrstimmige Gesänge, schöne Melodien, es gab einige Gitarrensolos, ja. Knackig, nicht zu ausladend. Das hat also für mich eigentlich so alles gehabt, was ich gern mochte an Rockmusik.
Ja, also das würde ich auch sogar fast sagen, das ist gar nicht mal unbedingt ein Gitarrenalbum und auch kein, also da sind schon viele Gitarren drauf, ne? Aber und das ist auch kein Solo, Gitarren-Solo-Album, ne? Das sind ein paar Soli drauf. Aber das sind einfach tolle Songs, ja.
Ja, und genau, es ist eine Sammlung schöner Songs, aber jetzt kein Konzeptalbum, wie man es sonst kennen würde, sondern die stehen alle für sich.
Genau. Und super produziert, wie gesagt, Trevor Horn war damals quasi eine Produzentenkoryphäe, ja. Das kann man. Gut, also ich sag mal so, kennst du eigentlich so Reaction-Videos?
Ja, kenne ich.
Kennst du. Und ich habe da also letztens hier, das sind so zwei jüngere Kerle, Andy und Alex, und die haben wohl auch, also ich habe ein anderes Lied von Yes, von denen so ein Reaction-Video gesehen, und die hatten dann aber erwähnt, dass ihnen das besser gefällt jetzt als Owner of a Lonely Heart. Da waren halt, das war den zu 80er Jahren, ne? Das kann ich vielleicht ein bisschen verstehen, wenn man das heute so hört und halt noch jünger ist, dass das halt so einen typischen 80er-Jahres-Sound hat und diese ganzen Special Effects, wie ich es mal nennen, braucht man nicht unbedingt, ne? Aber ich sag mal, wenn man damit aufgewachsen ist und das gewohnt ist, da hört man so drüber weg, ne? Oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist so, aber ich habe tatsächlich das Album als Vorbereitung auf jetzt den Podcast die Woche mit Helen im Auto gehört und mal genau hingehört. Das ist natürlich, also sehr 80er-Jahre-mäßig. Also wenn wir die Songs gleich durchgehen, kann ich hier und da mal auch eine Reaktion von Helen dazu erzählen.
Ja, gut, das ist natürlich interessant, ja. Sie kannte das Album wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Nee, sie kannte nur Owner of a Lonely Heart natürlich.
Ja, ja.
Wer kennt's nicht?
Genau.
Ja, was ich auch erst im Nachhinein, wenn wir jetzt noch immer noch bei Owner of a Lonely Heart sind, ich habe mir damals auch nie Gedanken darüber gemacht, warum das Gitarrensolo so, ich sag mal, merkwürdig klingt. Und habe mich erst später, als ich mich dann mit Effekten ein bisschen auskannte, gemerkt, ach okay, da wird praktisch ein Pitch-Shifter auf eine Quint gestellt und damit spielt er dieses komplette Gitarrensolo.
Ja, ich fand das auch nie toll, das Gitarrensolo. Und ich find's heute auch noch nicht besonders toll, aber es gehört halt in den Song so rein. Und das war, ich denke mal, das war auch so ein bisschen sein Stil, weil er hat, glaube ich, sowas später auch noch mal bei einem anderen Song gemacht. Weiß ich nicht. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht, wenn ich da jetzt. Aber es war halt mal was anderes, das muss man halt auch mal sagen, ne?
Ja, hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Ja, ja, genau. Ja, Effekte sind da viele auf dem Album. Das ist halt jetzt kein Blues-Album, ne?
Nee, das ist halt mal total also 80er. Manchmal denkt man, ach, okay, Miami Vice-Titelmusik irgendwie so in die Richtung. Aber das so waren halt die Sounds, so waren die Gitarren-Sounds, so waren die Synthesizer-Sounds.
Ja.
Und auch die Schlagzeug-Sounds und die E-Drum-Sounds, die sie da dann auch verwendet haben.
Ja. Ja, gut, fängt ja erstmal gleich an mit diesem berühmten Riff. Ja. Das ist ja schon eigentlich relativ einfach eigentlich gehalten, aber gut, das ist ja oft das Beste, ne?
Ja, genau, ganz oft. Und die Harmonien bleiben ja im Prinzip die ganze Zeit gleich, nur dass er dann keine Power Chords mehr spielt, sondern dann spielt er praktisch diese Arpeggios mit dem Delay da drauf. Klingt super.
Ja, und was wenn wir dann in den Refrain kommen, was ich dann zum Beispiel toll finde, ist dann diese Flanger-Background-Gesang, ja. Much better than, weißt du, dann kommt wieder Owner of a Lonely Heart, ja. Das sowas sind dann halt auch so Sachen, die mir dann so einfach nur so dieser kleine Punkt, sag ich mal, dieser Teil, dieser Background-Gesang, aber voll cool, ja. Also wirklich eine geile Sache. Was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Dass die Bridge dann auch einen tollen Übergang hat irgendwie. Und von der Bridge ins Solo ist quasi nur, ja, das besteht quasi nur aus diesen Special Effects, ja. Das muss man auch erstmal Vor allen Dingen, die haben das ja auch live so gemacht, ja. Das musst du ja auch erstmal dann irgendwie dir die Samples dann auf dein Keyboard laden, quasi, ja, oder keine Ahnung. Ja. Oder man macht's wie, wie heißt er denn jetzt? Hier bei Genesis, wo wir es gesehen haben, da bei Invisible Touch, weißt du noch? Bei
Rock. Ach so, am Ring. Ja.
Einfach die eine
Taste gedrückt. Oder Tony Banks nur eine Taste gedrückt hat und das komplette Keyboard-Solo wurde abgespielt. Das hätte auch keiner gemerkt, wenn die Kamera nicht gerade drauf gehalten hätte.
Wahrscheinlich läuft es da ähnlich, ja.
Ja gut, ich weiß gar nicht, wie, als wir die jetzt gesehen haben, da hat der Rick Wakeman, glaube ich, Keyboard gespielt. Der hat die Simples wahrscheinlich auch da drauf gehabt, nehme ich mal an.
Wahrscheinlich.
Oder hat auch den Finger drauf gehalten wie Tony Banks.
Ja. Müsste man sich, ich habe ja auch eine Blu-ray von den, also jetzt nicht von dem Konzert, aber von dieser Tour. Aber da werden wir gleich nochmal ein bisschen am Schluss nochmal was drüber erzählen. Aber da habe ich jetzt auch nicht so genau drauf geachtet, wie der das da macht.
Der Gitarrensound, der ist ja relativ stark verzerrt, sage ich mal, jetzt für Anfang 80er Jahre mäßig. Dachte ich auch so, okay, hätte man das Album heute gemacht, wären die Gitarren wahrscheinlich etwas definierter und weniger verzerrt. Umso überraschter war ich dann auf dem Konzert, dass der Trevor Rabin die Sounds praktisch 1:1 zum Album wieder abgefahren hat.
Okay, na gut, das, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, muss ich gestehen. Aber ja, macht wahrscheinlich Sinn. Wahrscheinlich hat er einen Camper im Hintergrund stehen gehabt.
Ja, mit was hat er das im Original wohl gespielt? Das kann nur sein, dass das mit einem Tom Scholz Rockman einfach ins Pult gespielt hat oder sowas. Wer weiß.
Ja, also er hat auf jeden Fall Strats, oder er hat so eine weiße Strat, mit die bemalt ist irgendwie. Das ist auch eine ganz markante Gitarre eigentlich, die er bei diesem Live-Video damals aus den 80er Jahren hat er die hauptsächlich gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch, das heißt, ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht, ne? Das ist jetzt Spekulation, dass er die da auch im Studio benutzt hat. Aber die sieht man oft an ihm. Und die hat er, wenn er nicht mehrere davon hätte, weiß ich jetzt nicht, hat er die auch da auf der Lorelei gespielt, wo wir ihn gesehen haben.
Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Ja. Ich meine, das Album strotzt ja vor Strat-Sounds, muss man ja mal sagen.
Auf jeden Fall.
Also, wenn wir jetzt zum nächsten Song gehen, zu Hold On, das fängt ja schon gleich mit einem Gitarrensolo an. Das klingt ja so derartig, als wäre da ein Strat-Halstonabnehmer beteiligt.
Ja, stimmt. Das ist mir auch direkt aufgefallen.
Das ist wirklich ein toller Sound. Also mir gefällt das gut. Der ist auch gar nicht so verzerrt.
Ja.
Dann in dem Song.
Und da haben wir dann auch, was mir aufgefallen ist, wir haben rechts, glaube ich, auf der Gitarre haben wir so einen Voice-Sound. Also ich denke mal, dass das eine Gitarre ist. Als ob da so ein Vocoder auf der Gitarre wäre. Ja? Das klingt auch sehr interessant und abgefahren irgendwie.
Okay, gut. Ich habe es jetzt natürlich im Auto gehört und nicht mit Kopfhörern. Ja, da hätte ich das vielleicht eher erkannt.
Ja, genau. Und achso, Hold On heißt der zweite Song. Hat du das schon erwähnt? Eine Mitsing-Nummer meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, was war denn überhaupt die zweite Single? Ich glaube, also das muss man jetzt sagen, also es war so wie ich das mitgekriegt habe, wirklich nur Owner of a Lonely Heart ist ein richtiger Hit geworden. Die haben da noch mehr Singles rausgebracht, aber das sind jetzt keine Hits geworden irgendwie.
Nee, ich glaube auch, aber es sei jedem Hörer dringend empfohlen, das Album mal anzuhören, sich mal selbst ein Bild davon zu machen.
Ja.
Ob ihr die Meinung mit uns da teilt. Ja, Hold On, dieses erwähnte Gitarrensolo kommt ja nicht nur am Anfang, es kommt in der Mitte ja auch nochmal.
Ja.
Und es ist so nach bester Beatles-Manier eins, was man eigentlich auch gut mitsummen könnte. Also jetzt nichts, irgendwelche wilden Frickeleien drin, sondern einfach schöne Melodieführung. Ja, hat er gut gemacht.
Ja, das hat er eh. Das war jetzt eh nicht so sein Ding, glaube ich, dass er da so großartig rumfrickelt. Das war schon alles sehr melodisch, ja.
Ja, songdienlich in dem Fall auch.
Ja, nicht, also schon auch ein bisschen bluesig, ne, immer seine Gitarrenarbeit. Aber ich würde es im Großen und Ganzen auch melodisch nennen, ja. Genau, da haben wir also zwischen dem ersten und dem zweiten Refrain ist auch, glaube ich, überhaupt keine Strophe in dem Sinn, sondern einfach nur nochmal Ja, so dieses Solo. Ist das das gleiche oder ein ähnliches Solo wie am Anfang?
Ja, zumindest ganz ähnlich, ja.
Genau. Mit Phasing-Effekt habe ich mir das hier aufgeschrieben.
Ja, richtig, ja.
Das ist auch sehr, klang sehr geschmackvoll. Ich habe übrigens auf diesem Video aus den 80er Jahren, da hat er also ein riesiges, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Effektboard? Also das ist ein Board, das sieht jetzt halt einfach nur so, also man sieht keine Effekte auf dem Board. Das ist aber wirklich riesengroß, also ich sag mal, so gefühlt fast so groß wie mein Tisch irgendwie, ja. Und mit riesen Knöpfen auch drauf, wo er halt irgendwie seine Sounds umschalten kann. Ich weiß nicht, ob das so ein frühes oder halt so damalige Zeit übliches Tom Bradshaw-Board war oder sowas, ja.
Würde ich vermuten. Ja, guck dir mal das Board von The Edge an. Das ist ja auch im Prinzip nur die Schaltzentrale und die Pedale sind alle in Loops, alle im Rig verstaut.
Ja, und aber riesengroß. Gut, und er hat ja auch die Sounds dann irgendwie reproduzieren müssen. Da musste er natürlich eine Menge mitschleppen. Ne? Aber das, wenn man mal überlegt, was man dann halt heute so macht, ja, im Zweifel mit einem kleinen Modeler, ja, oder so ein XFX oder Helix oder sowas, ja. Da haben sich die Zeiten schon ganz schön geändert.
Ja, drastisch. Wenn wir irgendwann eine Folge über Modeler haben, wird das sicherlich auch exzessiv besprochen werden.
Genau. Ja, was bei mir immer mal wieder hier auch steht, ist der Bass. Das müsste man vielleicht generell mal dazu sagen, um nochmal vielleicht so ein bisschen...
Generell, es ist schon auch bei Owner of Lonely Hearts so, dass diese Bassläufe, die eigentlich den Song tierisch antreiben. Und das ist bei fast allen Songs so, muss man wirklich sagen. Chris Squire hat da wirklich super duper abgeliefert und sehr traurig, dass er uns leider vor 2-3 Jahren, oder letztes Jahr erst.
Nee, ich glaube, das ist schon, warte mal, Chris Squire 2015 gestorben ist. Und also er hat auch sehr viel Background-Vocals gemacht, aber er ist natürlich ein Kult-Bassist, kann man so sagen. Also der ist auch Vorbild für viele Bassisten gewesen. Nicht zuletzt ein Geddy Lee, ja, oder ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber ich habe das auch schon mal von Tool, der Bassist, der hat auch Chris Squire genannt als Vorbild. Und da gibt's unzählige andere Bassisten, die Chris Squire als Vorbild nennen. Und sollte man auch, wenn man sich mit Yes gar nicht auskennt, als Bassist unbedingt mal reinhören. Weil das auch ein ganz anderes Bassspiel ist, wie viele andere Bassisten spielen. Ist sehr melodisch, ja. Und also wirklich einzigartig, ja.
Ja, wobei es mich manchmal an Stellen erinnert, wo ich mir denke, so, der Paul McCartney hätte das vielleicht auch so gespielt auf dem Bass.
Ja, gut. Das kann natürlich sein. Der ging dann teilweise auch in die Ecke. Ja? Ich meine, es gibt auch Leute, die haben späte Beatles-Alben auch schon als die Anfänge des Progressive Rock genannt. Ja, also das ist natürlich alles nicht sehr abwegig.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall... wer nicht kennt, Chris Squire, Yes, einfach mal wegen Bass reinhören, ja. Das ist schon ein Erlebnis. Ja, was haben wir denn dann für ein Lied? Als drittes, It Can Happen to You, It Can Happen to Me.
Ja, ist nicht wie Follow You, Follow Me, It Can Happen. Ja, da fällt einem als allererstes, finde ich, auf die Verwendung von der Sitar. Also mich ist sie sofort angesprungen.
Ja, da, ganz am Anfang so dieser japanisch, irgendwie so japanisch klingende Sound, oder? Ja.
Orientalisch,
oder ja. Oder orientalisch, ja. Stimmt, genau. Das fällt natürlich sofort auf bei dem Song, ja. Und dann irgendwie auch ein cooles Bassriff drin gewesen. Habe ich mir hier notiert.
Der Satzgesang, also auch gerade, also auch insbesondere bei It Can Happen natürlich. Wo ist denn dieses Instrument, wo sie so ein kurzes A Cappella-Stück ist? Ist das nicht bei It Can Happen sogar?
Nee, Leave It.
Ah, okay.
Da habe ich mir das nämlich auch extra nochmal. Also, das ist immer so das Problem. bei dem Album jetzt, ich habe da jetzt auch nicht immer alles im Kopf jetzt so, ne? Ich müsste es theoretisch hören und dann darauf reagieren. Man müsste so ein Reaction-Video zu machen, ne? Dann könnte man es nochmal besser erklären. Das ist jetzt tatsächlich, wenn man es gerade nicht hört, hat man das nicht unbedingt immer alles so.
Ja. Parat. Eigentlich wäre es total cool, wenn das Album im Hintergrund jetzt laufen würde und wir könnten, während es läuft, das besprechen, aber ja. Da kriegen wir vermutlich ziemlich dicke Copyright-Probleme.
Das kann sehr gut passieren, ja.
Deswegen müsst ihr euch jetzt denken, die Platte läuft jetzt dazu.
Genau. Ja, lasst sie doch laufen. Ich meine, gibt es ja bestimmt auch Spotify oder was man so hat. Dann lasst sie einfach mal im Hintergrund laufen. Was habe ich denn hier noch so? Typische groovige Rhythmusgitarre. Rechts in der zweiten Strophe. Okay. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was ich damit gemeint habe.
Ja. Wollen wir weiter zu Changes oder ja, sind wir noch bei It Can Happen?
Ich habe hier noch, das Solo ist da mit zwei Gitarren gespielt, also es klingt irgendwie wie eine Akustikgitarre und eine, ich glaube, eher clean E-Gitarre, aber es sind definitiv zwei Gitarren, die da irgendwie gleichzeitig eigentlich spielen. Und das geht dann so ein bisschen im Hintergrund, es hört man dann so Gesprächsfetzen, ja, und das hat dann so ein bisschen so ein Soundtrack Charakter, ja, wie so oder halt wie so in so einem Film, ja, wo dann halt so die Musik läuft und dann wird aber irgendwie noch was gesprochen, ja. Aber es ist irgendwie, die Musik ist jetzt nicht so ganz im Hintergrund, ja, also irgendwie auch interessant gemacht bei dem Solo.
Ja, das stimmt.
Ja, dann können wir natürlich zu Changes, ja, den vierten Song.
Ja, das ist, glaube ich, so mein persönlicher Geheimfavorit auf der Platte.
Doch, vierter Song, ja. Das ist, glaube ich, auch der beste Song auf dem Album. Also das muss man jetzt so im Nachgang auf jeden Fall sagen. Owner of a Lonely Heart war der große Hit, aber nicht der beste Song auf dem Album. Also das ist definitiv so.
Ja, gut, man darf sich halt bei Changes nicht abschrecken lassen. Die erste Minute ist halt ziemlich, nicht wild durcheinander, aber das Intro hat irgendwie wenig mit dem Song zu tun, auch wenn es später nochmal in dem Song sogar auch kommt.
Ja.
Aber es ist interessant gemacht. Man hat halt dieses wilde Durcheinander-Gespiel. Also sie spielen schon zusammen, aber es ist halt, ja,
wie sich das beschreiben. Ich sag mal so, wenn man Yes-Fan ist, ja, und Close to the Edge kennt, dann ist das ja ihr Kindergeburtstag. Ja. das
okay, also ich finde das ein bisschen mal, ja. Für den Radio verwöhnten Ohrenmensch ist das, glaube ich, schon erstmal eine Herausforderung, sich durch die ersten paar Sekunden, 30 Sekunden, wie lange das Intro geht, durchzukämpfen, bis auf einmal überblendet wird. Also wenn man genau hinhört, hört man schon, dass die Überblendung schon ziemlich weit vorne anfängt.
Ja.
Bis man dann wirklich den anderen Song hört und dann hört man so typische Chorus-Arpeggio-Gitarren auf einmal da rein. Und dann merkt man so, oh, okay, das ist ja ein cooler Song. Und es ist nicht nur irgendwie dieses komische
Rumgeeier da, ja, genau. Interessant ist auch, dass hier Trevor Rabin den Leadgesang übernimmt. Ich glaube, sie mussten bei dem ganzen Album auch hier und da mal eine Tonart wechseln, damit John Anderson das singen konnte überhaupt, ja. Wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, ist Mr. John Anderson erst später dazu gekommen, auch also zu der ganzen Albumproduktion. Und das sind halt auch so ein paar Überbleibsel, dass dann halt Trevor Rabin mal den Leadgesang übernommen hat. Und kleiner Fun Fact, Richie Castellano hat in seinen Live-Shows auch eine Version von Changes, die er fast jede Woche spielt. Sonntags auf YouTube, kann man mal reinschalten. Sehr gelungen.
Ja, stimmt. Habe ich letztens sogar extra auch mal reingeschaltet.
Ja, wer Richie Castellano nicht kennt, also ja, Gitarrist. Wie erklärt man Richie? Also spielt Gitarre bei Blue Oyster Cult.
Ist aber natürlich kein Gründungsmitglied, weil der Richie Castellano ist jünger als der Gunz und ich.
Stimmt, ja. Und also wir haben ihn eigentlich kennengelernt, weil er, glaube ich, Helix-Videos gemacht hat, ne? Oder macht er immer noch. Der macht da viel mit Line 6.
Ja.
Und also ist ein begnadeter Musiker. Der ist sogar mal auf der auf der Queen Webseite erwähnt worden für sein Cover von Bohemian Rhapsody, ja. Das muss man immer nachmachen.
Ja.
Hört euch das mal an oder guckt euch das mal an. Auf jeden Fall, ja, toller Gitarrist. Der hat ist auch ein großer Yes-Fan generell, also nicht nur hier Changes, der mag, glaube ich, auch besonders die Trevor Rabin-Phase, aber auch die alten Sachen. Kann man sich mal anhören. Und der macht auch gerade ein Album. Ich weiß nicht, wann das mal irgendwann rauskommt, aber das, glaube ich, so viel, was man jetzt schon so hört in seinen Live-Shows und sowas, sollte man sich dann mal zulegen. Wird interessant. Auch wenn man gerade, wenn man so ein bisschen brockig veranlagt ist, vielleicht.
Bin ich mal gespannt.
Ja. So. Changes. Ja, was gibt's noch zu erzählen?
Ach genau, es kommen erst diese lustigen Arpeggio-Chorus-Gitarren. Erste Assoziation meiner Frau im Auto. Hey, das klingt wie Police. Wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt eigentlich. Ist tatsächlich so, das ist so Sounds, die der Indie Summers auch so benutzt hätte und auch von den Spieltechniken. Ich sag mal, Message in a Bottle ist ganz ähnliches Verfahren, nur ein bisschen schneller gespielt. Und dann wird es ja noch ruhiger und dann kommt so ganz langsame Chorus-Gitarren-Begleitung und nur Gesang dazu. Und dann sagt sie, oh, und jetzt klingt's wie die Scorpions.
Oh Gott, nee, das kann nicht sein, weil die Scorpions mag ich nicht. Und Changes mag ich.
Ja, aber es ist tatsächlich, wenn du mal genau hinhörst, denkst du, okay, der Gesang ist ja relativ hoch vom John Anderson und es klingt schon so ein bisschen wie auch Still Loving You von den Scorpions klingt.
Ja. Also muss
die Assoziation konnte ich zumindest nachvollziehen, aber darum soll es sicherlich jetzt heute hier nicht gehen.
Okay, das musst du vielleicht noch erklären. Ich habe ja gerade gesagt, dass John Anderson jetzt darauf nicht gesungen hat, aber er hat natürlich Background-Vocals und so oder teilweise im Refrain auch so gleichwertige Lead-Vocals mit beigesteuert. Ne?
Ja.
Ich habe hier noch in der zweiten Strophe sind dann auch noch schöne Atmos-Sounds im Hintergrund zu hören, ja, eine Gitarre. Das fand ich auch wieder sehr geschmackvoll produziert. Da das hört man auch nicht alle Tage. Und das Gitarrensolo ist tatsächlich auf links gepannt.
Okay. Warum nicht?
Warum nicht, genau. Ja, Changes. Danach kommt Cinema. Das ist ein Instrumental.
Ah, jetzt erinnern wir uns gerade, dass die Band eigentlich Cinema heißen sollte oder das Projekt, genau, in dem das rauskam.
Genau, das hatte da. Hängt bestimmt miteinander zusammen. Und das wurde oft, also ist jetzt auf dem Album auch vorliefert und wurde live, glaube ich, auch so oft gespielt. Das ist so ein bisschen quasi wie das Intro von Leave It.
Quasi. Ich glaube, bei unserem Konzert haben sie sogar auch gespielt, meine ich, ne?
Ich denke, ja. Ja, das ist auch relativ kurz. 2 Minuten irgendwie, was steht hier? 2:09, ja. Relativ kurz, kann man groß so sagen. Hat irgendwie einen coolen Heavy Flanger-Effekt auf dem Bass, ja. Das ist ja auch schon irgendwas typisch 80er Jahre eigentlich, ne? Und ich denke, ja, nette Gitarrenmelodie.
Ja.
Macht Spaß. Und geht dann halt mehr oder weniger direkt über, wobei übergehen, ja, in, wie gesagt, Leave It, was aber a cappella anfängt. Ne? Das ist aber, ja, es klingt so, trotzdem ein bisschen nahtlos, als wäre es das Intro halt wirklich für Leave It, das Cinema. Ja, und da haben wir diesen a cappella Anfang. Der aber recht groovy irgendwie ist, ja, und dann auch immer mehr mit Instrumenten auch unterstützt wird.
Ja, also jetzt Leave It zum Beispiel habe ich jetzt tatsächlich erstmal so gar keine Gitarre im Ohr dazu. Das ist wirklich sehr Synthesizer-lastig, meine ich, der Song.
Ja. Genau, und ja, da hat
und das diese typische Bassdrum aus dem Trump-Computer mit Hall da drauf. Ja, schon.
Ja. Und da haben wir auch irgendwie ein Liedgesang von Trevor Rabin. Ich weiß nicht, ja, was ich auch irgendwie ziemlich groovig finde, wie er das so singt. Und in der zweiten Strophe ist dann da auch der Liedgesang von John Anderson.
Ja, der keine Songwriter-Credits hat für diesen Song übrigens.
Ach, sowas.
Squire Rabin Horn. Ja.
Ja. Also Leave It, ich glaube, da müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Aber ich glaube, davon gibt es eine. Ist auf dieser, also dieses Album wurde halt, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren neu aufgelegt, als Doppel-CD mit Bonusstücken drauf. Und ich glaube, da ist eine A Cappella-Version von Leave It drauf. Also irgendein Stück ist in A Cappella drauf. Kann man das irgendwo, Moment mal. Das kann man ja bestimmt rausfinden, ne?
Wahrscheinlich. Gut, wenn du das suchst, so könnte ich ja schon mal zum nächsten Song weitergehen.
Ja.
Der nächste Song heißt Our Song. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, Anderson, Squire, Rabin, White. Also da haben außerdem Herrn Horn fleißig alle mitgeschrieben. Der ist eigentlich, finde ich, der Refrain ist halt so schön hymnenmäßig irgendwie. Das ist, finde ich, wirklich auch schön gemacht.
Ja, ja. Also jetzt nochmal kurz, das Leave It ist tatsächlich auf dieser neuen Version ist das als A Cappella drauf.
Siehst du, das kenne ich noch nicht mal.
Ja, ich habe nur, ich habe da ja mal kurz reingehört gestern, da ist dann ein Extended Remix von Owner of a Lonely Heart drauf mit 7 Minuten, das klingt schon furchtbar. Müsste man vielleicht den jüngeren Hörern auch mal erklären, was so ein Extended Remix bedeutet. Das war ja früher auch gang und gäbe. Aber lass uns erstmal das Album fertig erzählen über das Album.
Ja.
So, wir waren jetzt bei Our Song.
Genau, hymnischer Refrain.
Ja. Wir haben, glaube ich, am Anfang irgendwie ein Unisono-Gitarren-Keyboard-Part. Das klingt auch ziemlich cool. Der Refrain wirkt dann ein bisschen fröhlicher, ja, das ist dieses hymnische. Ist dann, wirkt dann auch ein bisschen simpler irgendwie, wie jetzt die Strophe. So ein bisschen Kontrast irgendwie.
Ja, vielleicht mag ich gerade deswegen, weil das so abwechslungsreich ist.
Ja, also du hast halt, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, die Strophe ist so ein bisschen hektischer, ja, und das dann auch immer dieses, was dann irgendwie auch cool klingt, der Bass leidet dann immer auf die eine Note noch so drauf, ja, und dann kommst du dann halt in den Refrain später rein, also der Pre-Chorus, der tut das schon so ein bisschen auflösen, aber der Refrain, der ist dann, ja, der ist also dann im Vergleich einfach gehalten irgendwie und ja, deswegen, ja, abwechselnd, abwechslungsreich so, ne, interessanter Song. Und am Ende haben wir noch ein Porgy-Ende, hab ich mir aufgeschrieben. Also das ist dann nochmal so ein, denk mal auch nochmal so ein Unisono-Teil. Wie am Anfang. Nice.
Ja.
Dann haben wir es auch schon fast geschafft. Zwei sind noch übrig.
City of Love,
genau.
Also das ist mein persönliches schwächstes Lied auf dieser Platte. Muss ich mal sagen. Das ist irgendwie die ganze, ist mir alles irgendwie zu plump, immer diese Böhm, Böhm und viel Keyboards und ich finde den Refrain auch irgendwie nicht so richtig catchy, ist irgendwie auch das Solo.
Doch, ich habe jetzt hier geschrieben, eingängige Refrain, wobei City of Love, glaube ich, auch gar nicht gesungen wird. Ne? Da wird irgendwas anderes gesungen. Jetzt aber nicht im Ohr. Ich finde die Stimmung am Anfang eigentlich ganz interessant. Das ist so eine typische 80er-Jahre-Stimmung. Also so ein, hörst du heute nicht mehr oder in den 70er gab es das noch nicht. Mich hat das so ein bisschen entfernt auch an One Night in Bangkok erinnert. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, das ist einer der schwächeren Songs auf dem Album, definitiv, ja.
Ja. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, anhören kann man sich mal.
Ja.
We'll be waiting for the night. Ja, okay, gut. Der kommt halt ziemlich, wird ziemlich oft wiederholt, der Refrain.
Ja, ja. Ja, manchmal, also das ist mir jetzt so, wenn man halt das Album schon kennt und hört, aber sich das nochmal extra bewusst an, ja, und hat dann auch irgendwie so das Cover vor sich liegen und auch die Spielzeiten der einzelnen Lieder, ja, und dann sind irgendwie so 2,5, 3 Minuten rum und dann denkt man so, was kommt denn jetzt eigentlich noch groß in dem Song? Ja, man kennt ihn zwar, aber da werden die Enden natürlich auch hier und da nochmal ein bisschen gezogen, wobei das teilweise richtig gut gemacht ist. Das soll jetzt überhaupt gar nicht negativ gemeint sein.
Nee, überhaupt nicht.
Aber
gut, ich glaube auch jetzt bei Harz, letzte Saison, da wird das natürlich auch nochmal richtig lang gemacht. Das ist eh ein langer Song. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so mit der progressivste Song auf der Platte.
Ja, ist auf jeden Fall der längste Song auch. Ja, 7,5 Minuten. 7,5, ja.
Ja, 7,34, ja. Ja, ein schöner langer Song. Ich meine, ich hätte ein richtig schönes, langes Outro-Gitarren-Solo im Kopf gehabt, aber vielleicht ist es auch in der Mitte.
Ja, es ist tatsächlich beides. Es ist ein längeres Gitarren-Solo in der Mitte, was auch zwei Takes auf jeden Fall hat, weil es auch zwei verschiedene Sounds sind. Also das hörst du, das sind irgendwie, da hat man halt eine Gitarre mal aufgenommen und dann irgendwie danach nochmal eine ganz andere Gitarre. Aber das ist ein längeres Gitarrensolo. Und am Ende gibt es dann auch nochmal ein Solo, das ist richtig.
Ja, also da lässt er nochmal einen raus. Also auch da Solo sehr geschmackvoll, keine Effekthascherei, sondern songdienlich, melodisch. I like.
Genau. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, das habe ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben. Wo wir jetzt am Ende sind, passt eigentlich ganz gut. Also Trevor Rabin war halt so die 80er Jahre Yes-Inkarnation quasi, auch wenn es noch teilweise in die 90er reinging. Aber ich sag mal, im Vergleich jetzt von dem Alter von Yes war es jetzt halt ein relativ kurzer Zeitraum, wo es Yes mit Trevor Rabin gab. Aber der hat ja auch noch andere Sachen gemacht. Und zwar, das ist mir irgendwann mal wirklich zufällig aufgefallen, hat er dann auch ziemlich viel Filmmusik gemacht, ja. Und das ist mir dann wirklich hier und da mal bei einem Film aufgefallen. Ich so, Trevor Rabin, kennst du doch, hast du schon mal gehört, ne? Und der hat tatsächlich Soundtrack gemacht oder mitgewirkt an solchen Filmen wie Con Air, ja, mit, wie heißt der gute Mann? Weißt du nicht, ne?
Doch. Der Mann John Malkovich hat zum Beispiel mitgemacht.
Ja, wie hieß denn der andere, aber das war doch eigentlich.
Der mit dem Vermächtnis der Tempelritter, ne? Wie hieß er noch?
Verdammte Hacke. Naja, Armageddon, ja.
Hat er mitgemacht. Mit Bruce Willis, ja.
Ja, aber ich glaube, er hat nicht dieses Aerosmith-Lied verbrochen.
Nee, das hat die gleiche Frau verbrochen, die auch noch andere lustige Balladen hatte.
Ja. Staatsfeind Nummer 1 hat er mitgespielt. Ja, also das finde ich zum Beispiel ein klasse Film. Also damals zumindest fand ich den klasse. Kennst du den? Das ist mit Bruce Willis und Gene Hackman.
Bruce Willis, bist du sicher?
Ja, ich bin mir echt ziemlich sicher. Und zwar wird der gesucht irgendwie und der Gene Hackman, das ist so ein Aussteiger quasi. Der lebt in so einer Lagerhalle, total mit Kameras gesichert und hin und her. Ich meine, das war mit
Siehst du, ich sehe irgendwie Bruce Willis vor, nicht Bruce Willis, sondern.
Nee, was habe ich? Habe ich Bruce Willis gesagt?
Nee, hast du nicht.
Nee. Muss schon sagen.
Ich sehe Will Smith irgendwie vor mir, aber.
Ja, und was habe ich gesagt?
Was anderes.
Ich meinte aber Will Smith. Tut mir leid. Ich meinte Will Smith. Tatsächlich hast du recht.
Okay.
Ja.
Und witzigerweise, es gibt ja die Deep Blue Sea übrigens, auch Trevor Rabin.
Ja.
Und wir spielen mit unserer Symphonic Metal Band. Nightwish haben irgendwie da mal so ein Medley gemacht, wo unter anderem auch Deep Blue Sea drin vorkam. Und ja.
Ja.
Da bin ich wieder Full Circle bei Yes angekommen irgendwie.
Bad Boys 2 hätte auch einen Soundtrack mitgemacht, was ja auch wieder Will Smith ist.
Die kennen sich wahrscheinlich.
Wer weiß. Ja, gut. Dann haben wir ja Yes live gesehen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja jetzt also ein größerer Yes-Fan wie du, auch die alten Sachen. Close to the Edge, das ist schon mal mein Lieblingslied, kann ich schon mal so sagen. Und zig andere. Und ich habe sie aber irgendwie nie gesehen. Ich bin irgendwie nie hingegangen, vielleicht weil ich auch alleine gehen müssen, so, ich weiß es nicht. Und hatte dann das Glück, dass wir vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre?
16 oder 17.
Drei oder vier Jahre. Und wir haben sie auch als Yes gesehen. Interessanterweise war das meines Wissens das entweder das einzige oder eine der wenigen Konzerte, die sie als Yes gespielt haben. Also eigentlich firmierte die...
Eigentlich waren die ARW, ne?
ARW, genau.
Anderson, ja. Robin Wakeman. Ja. Und ich glaube 2016, hier steht bei der Wikipedia, ich habe es gerade offen, Yes, featuring John Anderson, Trevor Rabin, Rake Wakeman. Ja. So hieß das damals.
Ja. Also das war tatsächlich ja als Yes auf der Lorelei bei Night of the Brock, war das wirklich als Yes firmiert. Und da haben wir sie gesehen. Und wie fandst du's?
Also ich war beeindruckt, muss ich sagen. Also ja. Ich bin ja... wie du gerade schon erwähnt hast, nicht so ein riesen Yes-Fan wie du, aber ich mochte halt die 90-125 und da passte das gut, dass dann just diese Besetzung auch irgendwie so da spielte. Und mir hat das gut gefallen. Also ich fand das ganz cool. Auch nicht die Stücke, die nicht von der Platte waren. Ja. Ein paar andere Schnipselchen habe ich schon auch gekannt. Also
wir haben ja früher auch immer dieses... von Starship Troopers, das Worm, also dieses letzte Instrumentalstück, das haben wir doch auch mal ein bisschen mit unserer Band Spaß eigentlich gespielt, ne? Das kanntest du auf jeden Fall. Also ich fand es auch ein tolles Konzert, endlich mal Yes live sehen mit John Anderson. Das kann man ja, sieht man ja heute auch nicht mehr, ja. Die haben ja da irgendwie so einen Coversänger irgendwie. Also ich meine, also das Yes, was jetzt noch unterwegs ist, da ist ja, ich sag mal, von der großen Besetzung damals noch Steve Howe dabei und der Alan White.
Ich glaube, mit dem Tod von Chris Squire hat sich das alles ziemlich erledigt, so glaube ich.
Ja.
Also ich fand halt bei dem Konzert, der Rick Wakeman mit seinem langen Mantel, mit nötigem, sah aus wie so ein Zauberer irgendwie.
Ja, das war aber schon immer so. Das war
mit diesem Umhang, das fand
der
ich.
Der ist halt in den 70er Jahren hängen geblieben. Ne?
Ja, fand ich ein bisschen albern, aber ich meine, war trotzdem kultig und ja, der John Anderson, das ist halt. Also, es ist kein Riese, der muss man mal sagen. Ja. Wie er dann immer da auf seinem Sockel steht, aber ja, also soundmäßig und. Die Gitarren klangen wie vom Album, der Gesang war glasklar. Da haben die Tonleute auch einen guten Job gemacht. Ja. War wirklich beeindruckend. Ich glaube, Andreas Neumann, der mit uns da war, dem hat es, glaube ich, auch gut gefallen.
Ja, der mochte ja auch. Der ist ja, glaube ich, deswegen auch mitgekommen. Das war schon ein tolles Konzert. Also ich glaube, wesentlich interessanter, wie wenn man jetzt so eine aktuelle Yes-Besetzung sieht, da hört man jetzt nicht unbedingt immer Gutes. Und ja, vielleicht ist es auch einfach mal ein Erlebnis, Rick Wakeman und John Anderson noch mal gesehen zu haben.
Ja.
Und Trevor Rabin, der im Original dann die Lieder noch mal spielt, ne, das ist dann auch noch mal interessanter, wie wenn, oder überhaupt, ich sag mal, wenn jetzt eine oder wenn in den 2000er Jahren, sag ich mal, Yes gespielt haben, dann haben die ja auch maximal, wenn überhaupt mal, Owner of a Lonely Heart gespielt, ne? Also das haben die tatsächlich auch immer mal wieder gespielt. Aber ich glaube, das ist mit Trevor Rabin halt auch nochmal eine Nummer interessanter.
Ja.
Als mit Steve Howe an der Gitarre. Ja, nee, das war so ein schöner. Ja, also ich war froh, dass ich dann Yes endlich nochmal gesehen habe. Das hätte ich schade gefunden, wenn ich das irgendwie nicht abhaken konnte, hätte können. Auf meiner Live-To-Do-Liste quasi.
Also witzigerweise, ich habe jetzt gerade hier das auf Setlist FM mal auf, die Setliste von dem Konzert. Das war aber anscheinend 2017, 15. Juli.
Ja.
Und die ganzen Stücke sind alle hier unter Titel des Cinema, Yes Cover, Perpetual Change, Yes Cover, Hold On, Yes Cover.
Ja,
sehr gut.
Ja.
Also auf jeden Fall Cinema hatten sie als Intro gespielt von der Platte, Hold On haben sie gespielt, Changes haben sie gespielt und Owner of a Lonely Heart von der Platte.
Also dann gelten, ist das da auch als ARW oder wie gelistet? Nee,
yes, featuring John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman. Ja, ich pack die Setliste mal in die Shownotes für interessierte Leute, die können da mal nachgucken.
Ja, ich will da auch gerade nochmal drüber gucken.
Drums Solo gab's da. Okay.
Wer war denn da eigentlich an den Drums? Ich glaube, am Bass war dieser Pomeroy, den habe ich auch schon mal bei Steve Hackett gesehen.
Der Pomeroy ist ja nicht auch der Bassist von It Bites inzwischen?
Könnte sein, ja. Also die haben tatsächlich relativ viel sogar hier von der 90-125 gespielt. Und leider sogar nicht mein eben erwähntes Starship Trooper. Schade.
Ja.
Das hätte ich bestimmt gern gesehen. Bin ich jetzt zum zweiten Mal enttäuscht. Awaken, da Awaken kann ich mich noch erinnern. Also Awaken ist ja auch so eine Nummer, das, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Das ist ja so mit so einem mit so einer Harfe, ne? Also das hat so einen langen Mittelteil, also das muss man halt auch, da muss man sich auch drauf einlassen können, ich will es mal so sagen. Ne? Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so unbedingt dein Ding. Ne? Das ist auch irgendwie so ein knapp 20 Minuten Lied.
Und hier steht, sie haben noch einen Frédéric Chopin-Schnipsel eingebaut.
Ja. The Fish. Yes, Cover. Okay.
Nun ja. Also es war auf jeden Fall ein cooles Konzert. Wer hat an dem Abend eigentlich noch gespielt? Da sind wir nur für Yes dahin gefahren.
Nee, da hat bestimmt, könnte ich mir vorstellen, der gute Steven Wilson gespielt. Nee. Wie heißt der? Ray Wilson, Entschuldigung. Gottes Willen, das wäre jetzt.
Ah.
Steven Wilson wäre natürlich viel besser gewesen als Ray Wilson.
Ja, gut, wir haben Ray Wilson ein paar Mal live gesehen. Das ist schon auch nett. Ich meine, der ruht sich natürlich auf seiner Zeit, wo er bei Genesis war, hauptsächlich aus. Da haben wir sie wieder, Genesis und Yes.
Ich weiß nicht, wer da noch gespielt hat. Kann man das irgendwo. Vielleicht gibt es da irgendwie.
Ach, hier, guck mal. Da haben gespielt Ray Wilson. Dann da hat die David Cross Band gespielt. Vorher spielte noch irgendwie Comedy of Errors, Ivory, Carrie Bow. Könnte auch sein, dass wir erst zu Ray Wilson hingefahren sind. Man kann dann rechts irgendwie klicken, It's Festival Time und irgendwie. Mal das, so, warte mal. Chat.
Jetzt langweilen wir hier die Hörer.
So, ich habe dir das gerade mal geschickt.
Ja. Also,
genau, wir fahren freitags aber auch schon da. Genau, freitags spielt nämlich Blind Ego, Crippled Black Phoenix, Maschine, Mike Portnoy's Shattered Fortress. Ja.
Ja. Das okay. Blind Ego, da sind wir ja, da hat es geregnet, da sind wir ja ins Auto gegangen, da waren wir ja hier Weicheier.
Ja.
Das Konzert habe ich aber auf CD jetzt tatsächlich und dann Mike Portnoy's Shattered Fortress, das war natürlich schon ein Brett, ne?
Ja, das stimmt. Da über Dream Theater und Ableger können wir, glaube ich, auch mal eine ganze Folge machen. Gut, aber ich glaube, für die Yes 90-125 Folge, denke ich, sind wir jetzt soweit durch. Hat ja auch lang genug gedauert.
Ja, das sind wir durch. Mal gucken, ob es jemand bis zum Ende ausgehalten hat.
Ja.
Oh ja, das ist über eine Stunde hier. Ja, leck mich am Arsch.
Gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir es für damit erstmal gut sein und.
Genau. Also vielleicht nochmal so ein kleiner, also das, die Idee war ja von dieser ganzen Geschichte halt, dass wir da so unabhängig voneinander dieses Album gut finden. Jetzt ist das natürlich kein Konzept, wo wir irgendwie viele Sendungen draus machen können. Also erstmal könnt ihr uns ja mal sagen, ob euch das gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall noch ein anderes Album, was wir besprechen wollen in der Serie. Und dann müssen wir mal gucken, was es da noch so gibt oder ob wir das Konzept dann mal leicht abändern, um noch ein paar andere Alben zu besprechen. Aber ich finde es eigentlich ganz nett, weil es gibt bestimmt auch ein paar Alben oder Bands für uns beide, die wir, wo wir wie so oft eigentlich unterschiedlicher Meinung sind. Das heißt, wir finden zwar beide die Band gut, aber vielleicht unterschiedliche Alben oder auf jeden Fall unterschiedliche Lieder.
Ja, du findest sie manchmal aus den falschen Gründen gut, aber es ist halt so.
Ja, oder umgekehrt.
Ja, je nachdem, wen man fragt.
Ja. Gut. Ja. Schreibt uns, erzählt uns, wie es euch gefallen hat, ob wir damit weitermachen sollen. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal reden wir auf jeden Fall wieder über mehr Gitarren als jetzt.
Genau. Tja, dann macht's gut, bleibt gesund weiterhin. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.